Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wissenschaft im Brennpunkt.
Heute mit Katrin Kühn und der Frage, nur für Privilegierte, wie Corona-Politik mehr Menschen erreichen könnte.
Also ich bin für niederschwellige Angebote und wenn man in der Gastronomie geimpft wird.
Wir sind alle gemeinsam ja über die Parteigrenzen hinweg der Auffassung, dass es niedrigschwellige Angebote geben muss.
Wir wollen das Impfen so einfach machen, wie es geht.
Also bräuchte es auch niederschwelligere Angebote.
Allerdings fehlte es manchmal an Gelegenheit.
IKEA ist eine Adresse.
Dass dann wegen mir möglicherweise ein Bratwurstbrötchen dazu gibt.
Spielplatz, Sportplatz, Kirchplatz, Arbeitsplatz.
Aber da muss nun auch der Überzeugung die Konsequenz folgen.
Niedrigschwellige Angebote, nur einige der Ankündigungen und Forderungen aus dem vergangenen Pandemiejahr, dass die Informationen und die Impfangebote auch näher ran müssen an die Menschen. Jetzt sind wir im Corona-Winter Nummer 2 und müssen erkennen, gut geklappt hat das nicht. Auch in der Delta-Welle haben sich in sozioökonomisch schlechter gestellten Regionen hier in Deutschland mehr Menschen angesteckt. Auch die Sterblichkeit war dort erneut offenbar höher. Und das hat Folgen, nicht nur für die betroffenen Menschen und Familien, sondern auch für die Ausbreitung des Virus in der gesamten Gesellschaft sowie die Belastung des Gesundheitssystems. Wie kann das passieren in einem reichen Land wie Deutschland? Und was ist zu tun, um hier etwas zu ändern? Darum geht es in diesem Wissenschaft im Brennpunkt. Denn die Omikron-Welle ist jetzt zwar offenbar bald durch, aber Corona ist es eben noch längst nicht. Wir wissen nicht, was dann noch kommt an neuen Virusvarianten. Zugeschaltet sind mir jetzt Dr. Mirjam Jenny, Psychologin an der Universität Erfurt und Expertin für Gesundheitskommunikation und kognitive Verhaltenswissenschaften. Vor der Arbeit in Erfurt auch schon beim Robert-Koch-Institut und der WHO. Hallo, Frau Jenny.
Hallo.
Und Professor Dr. Nico Dragano, Medizinsoziologe und Sozialepidemiologe an der Uniklinik Düsseldorf. Er forscht und arbeitet unter anderem zu sozialer Ungleichheit von Gesundheit und Krankheit. Hallo nach Düsseldorf, Herr Dragano.
Hallo, Frau Kühn.
Und Herr Dragano, an Sie habe ich auch direkt die erste Frage. Wir haben das ja eben gehört, dass mit diesen niedrigschwelligen Angeboten, dass das ja teils mantrahaft wiederholt wurde, auch von Jens Spahn, da noch Bundesgesundheitsminister, weil vor dem Virus eben nicht alle Menschen gleich sind und es gibt eine soziale Unwucht. Sie forschen dazu und haben auch Kontakt zu betroffenen Menschen. Wie sieht diese Unwucht in der Pandemie bei uns in Deutschland aus? Wie zeichnete sich das wann ab?
Grob gesprochen gibt es ein soziales Muster. Wenn man sich die Ausbreitung der Pandemie mal anschaut, dann ist es so, dass Regionen, wo viele Menschen mit niedrigen Einkommen wohnen, vielleicht keinen Job haben, stärker betroffen waren. Und wenn wir auf die schweren Verläufe sehen, sehen wir ebenfalls Zusammenhänge mit sozialer Benachteiligung. Das heißt, Menschen, die lange keinen Job haben beispielsweise, die werden häufiger hospitalisiert. Wir sehen auch höhere Sterblichkeitsraten in ärmeren Regionen. Also das ist so ein grundlegendes soziales, ungleich verteiltes Muster der Betroffenheit durch die Pandemie. Insofern ist so die Grundidee der Niedrigschwelligkeit sicher nicht falsch.
Ich habe da vorab auch auf ein paar Zahlen geguckt. Also in der zweiten Corona-Welle zum Beispiel war die Sterblichkeit in benachteiligten Regionen bis zu 70% höher. Oder dann ein anderes Beispiel, Dortmund, da war Ende September, also vor der Delta-Welle, die Impfquote im schlechter gestellten Norden der Stadt gerade mal ungefähr bei 20%, so wurde das geschätzt, wohingegen die gesamte Stadt schon im Schnitt 65% hat. Schockt Sie das auch, solche Zahlen?
Ja, das schockt natürlich, weil wir mit der Impfung ein Mittel in der Hand hätten, gerade in den Bevölkerungsgruppen, die ein hohes Risiko haben, die Pandemie zu stoppen. Und das verweist dann eben auf die Notwendigkeit, dass wir tatsächlich diesen Begriff der Niedrigschwelligkeit mal definieren und tatsächlich eben Maßnahmen entwickeln, die dann eben die Menschen dort abholen, wo sie stehen und eben die Impfquoten dort erhöhen, wo auch die Risiken hoch sind.
Könnten Sie das mal erklären an einem Beispiel, warum eben Menschen da jetzt höhere Risiken, Ansteckungsrisiken haben in der Pandemie?
Also es gibt verschiedene Gründe. Der eine Grund liegt bei der Exposition, der Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken. Ich gebe mal ein Beispiel. Menschen mit geringem Einkommen wohnen häufiger in beengten Wohnverhältnissen und das fördert Ansteckungsrisiken. Ich denke, das ist einfach nachzuvollziehen. Dann kommt, das nennen wir Suszeptibilität, also wie hoch ist ihr Risiko, wenn sie Kontakt zum Virus haben, sich auch anzustecken. Und das hat beispielsweise was mit ihrem Gesundheitszustand zu tun. Und da wir wissen, dass Menschen in sozialer Benachteiligung, in Armut ohnehin schlechtere Gesundheit haben, stecken die sich dann auch eher an. Und wenn man auf die schweren Verläufe geht, auf die Verletzlichkeit, wenn man so möchte, dann spielen auch vorliegende Risikofaktoren wie Übergewicht, wie Herz-Kreislauf-Krankheiten eine Rolle. Und die clustern eben insbesondere in Bevölkerungsgruppen, denen es nicht so gut geht.
Jetzt gibt es die Ungleichheit vor Infektion und die Ungleichheit auch vor dem Tod. Es ist aber ja auch so, dass wir inzwischen mitbekommen haben, die ganzen Informationen, die es eben gibt, um sich zu schützen vor Corona, die haben auch nicht alle erreicht. Frau Jenny, Sie sind Expertin dafür, wie in einer Krise kommuniziert werden sollte, wie auch Politik kommunizieren sollte. Und viel hängt ja davon ab, dass die wichtigen Informationen bei den Menschen ankommen. Gibt es das auch, eine Ungleichheit beim Wissen?
Ja, auf jeden Fall. Die Ungleichheit beim Wissen hat unterschiedliche Gründe. Bildungsunterschiede sind natürlich ein wichtiger Grund. Ich sag mal, Leute, die jetzt eher so aus bildungsnahen Gebieten kommen oder Familien kommen, die sind sich gewohnt, proaktiv selber Gesundheitsinformationen zu suchen, wissen vielleicht auch, wo sie die vertrauenswürdige Information kriegen, online beispielsweise. Und man darf aber nicht vergessen, es gibt einen beträchtlichen Teil der Menschen in Deutschland, auch junge Menschen, die das nicht tun, die suchen aktiv eigentlich gar nichts. Die kriegen vielleicht Informationen zugespielt über ihren Facebook-Feed oder Ähnliches, aber das ist natürlich dann eine ganz andere Information, als diejenigen Leute finden, die aktiv nach Informationen suchen und auch wissen, wo man die kriegt. Es gibt auch aktuell, beispielsweise gerade das zeigen die Cosmo-Daten, viele Leute, etwa ein Drittel der Leute, die gar nicht wissen, was eigentlich aktuell für Regeln gelten. Und diese Menschen können sich dann natürlich auch weniger daran halten. Und da hat man dann natürlich schon für diese Menschen auch ein Problem, weil es ihnen auch schwerer fällt, sich selber zu schützen.
Cosmo-Daten, da sprechen Sie über die Studie, die eben unter anderem von Ihnen, der Universität Erfurt und dem Robert-Koch-Institut durchgeführt wird, seit Beginn der Pandemie auch, um Wissen über das, wie die Menschen sich verhalten und wie sie sich fühlen in der Pandemie zu bekommen. Ich überspitze jetzt also mal bewusst das, was Sie sagen. Nicht alle in Deutschland hören das Coronavirus-Update mit Christian Drosten regelmäßig.
Nein, genau. Und ich glaube, das weiß er selber auch sehr gut. Und es braucht halt für die anderen, sage ich mal, die ja einen viel größeren Teil der Bevölkerung ausmachen, braucht es Kommunikationsmaßnahmen, die Information möglichst einfach runtergebrochen, möglichst ja auch menschlich, sage ich mal, möglichst nahbar rüberbringt. Wir sind ja wahnsinnig gut darin, medizinische Probleme mit, ich sag mal, mit Technik, mit medizinischer Forschung, mit Impfungen zu lösen. Das können wir extrem gut. Was wir weniger gut können, sind die Erkenntnisse aus den Verhaltenswissenschaften, aus den Kommunikationswissenschaften umzusetzen und besser zu kommunizieren, aber nicht nur zu kommunizieren, sondern auch Lösungen zu bieten, wie die Menschen sich besser selber schützen können. Also diese Kommunikationsschiene. Aber dann müssen natürlich auch die Hürden, dieses Verhalten umzusetzen, niedrig sein. Wir haben es eben beim Einspieler gehört. Ich sollte natürlich nicht einen halben Tag damit verbringen müssen, irgendwie zum Flughafen rauszufahren, dort mich lang in die Schlange zu stellen, um erst dann geimpft zu werden, wenn ich es überhaupt geschafft habe, über die komplizierte Webseite einen Termin zu buchen.
Oder es ist sozusagen ein Drive-in und ich habe gar kein Auto. Auch das habe ich schon mitbekommen.
Ja.
Ja. Herr Dragano, Sie waren auch teilweise selbst vor Ort. War das dann so, dass es teilweise, wenn man jetzt sagt, das eine war die Christian Drosten Podcast-Welt, die jede Information aufgesogen haben und auf der anderen Seite sah es ganz anders aus?
Ja, so war unser Eindruck und dafür sprechen ja auch die Daten. Es gibt natürlich Bevölkerungsgruppen, die sich ganz einfach selber informiert haben, die sich relativ schnell Termine besorgt hatten, auch dann, als es noch etwas schwerer war, die zu besorgen. Und dann gab es wiederum andere, denen das schwer fiel. Das hat die Kollegin ja eben auch sehr anschaulich erläutert. Und da ist eben die Erreichbarkeit eine Komponente. Je einfacher das ist, ja, desto niedriger meine Kosten sind, Zeit, Aufwand, Information, desto leichter fällt mir das, so ein Angebot dann wahrzunehmen. Das spricht natürlich vor allen Dingen Leute an, die von sich aus vielleicht erst spät dann solche Informationen rezipieren oder dann den richtigen Ort finden. Wir haben beispielsweise Pop-up-Impfzentren gemacht, direkt neben einer Testzentrale. Und wenn man den Leuten dann da sagt, die zum Selbsttest kommen, hör mal, du kannst 3 Meter weiter gehen, da kannst du dich impfen lassen, dann holt das die einen oder den anderen dann auch wirklich ab. Wobei das natürlich auch nicht das Allheilmittel ist. Ne? Es muss ineinander greifen. Also Informationen, die Leute müssen ihnen diese Informationen auch glauben. Es gibt ja auch ein Problem beim Vertrauen in die Informationen, die wir den Leuten bereitstellen. Plus dann eben diese Komponente, das so einfach wie möglich zu machen. Eben im Einspieler wurde ja von der Bratwurst geredet. Das geht vielleicht auch ohne Bratwurst. Aber es so einfach wie möglich zu gestalten, ist mit Sicherheit eine zentrale Komponente.
Die ganz große Frage ist dann ja, was sind die realen Sorgen der Menschen? Was sind die Probleme? Was sind die Fragen, die sie in ihrer jeweiligen Situation haben? Wenn wir auf die aktuellen Zahlen schauen, rund 10 Millionen Menschen bei uns in Deutschland, über 18, sind noch nicht geimpft. 10 Millionen, die man also eigentlich noch erreichen müsste und schauen müsste, wie ließe sich das auflösen an Fragen und Ängste? Nur die Frage ist, wer sind diese 10 Millionen Menschen? Wir haben da hier in Deutschland, wenn wir ehrlich sind, nur eher rudimentäres Wissen, wer eigentlich warum nicht geimpft ist, wo. Es sind also eher allgemeinere Hinweise, so nenne ich das mal. Ganz anders sieht es in Österreich aus. Da gibt es ein Impfregister und nicht nur das. Und mein Kollege Piotr Heller hat sich die Datenlage in unserem Nachbarland mal angeschaut. Und er nimmt uns jetzt mal mit in diese Einblicke mit überraschenden Erkenntnissen.
Das Wissen, wer sich gegen Covid-19 impfen lässt und wer nicht, stützt sich in Deutschland vor allem auf Befragungen. Die zeigen zum Beispiel, Menschen mit Migrationshintergrund sind seltener geimpft. Sprachkenntnisse oder sozioökonomische Faktoren wie Bildung und Einkommen könnten hier laut Robert-Koch-Institut Gründe sein. Nur gelten solche groben Aussagen eben nicht für alle Gegenden Deutschlands. Ganz konkret, in Thüringen sieht die Sache anders aus.
Wir können zum Beispiel für Thüringen sagen, dass die Diskussion, dass zum Beispiel in sogenannten Problemvierteln oder dass Personen mit Migrationshintergrund gegebenenfalls eine geringere Impfquote aufweisen, hier in Thüringen nicht so ist.
Das weiß Jörg Merz, weil er für die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen arbeitet. Und die betreut dort, anders als im Rest von Deutschland, auch die Impfzentren. Jörg Merz kann mit seinem Team die Adressen der Geimpften analysieren und weiß, Viertel mit hohem Migrantenanteil haben in diesem Bundesland keine besonders geringen Impfquoten.
Wir haben in Thüringen vielmehr ein großes Stadt-Land-Gefälle.
Die ländliche Bevölkerung lässt sich seltener impfen. Auch hier könnten sozioökonomische Faktoren wie Arbeitslosigkeit eine Rolle spielen. Das Robert-Koch-Institut sieht manche ländlichen Regionen in Thüringen in diesem Zusammenhang als besonders benachteiligt an. Aber ob das hier wirklich ein entscheidender Einflussfaktor auf die Impfquote ist, kann man nicht sagen. In jedem Fall fließt das Wissen über das Stadt-Land-Gefälle in konkrete Maßnahmen ein.
Wir versuchen, in ländlichen Bereichen mit mobilen Impfteams Impfaktionen durchzuführen und müssen nicht hingehen, ich sage mal, wie die Bundesregierung das gerade macht, in ganz vielen verschiedenen Sprachen Impfaufklärungskampagnen zu fahren. Zum einen gibt es die bei uns schon, zum anderen können wir einen Haken daran machen. Die mangelnde Impfquote kommt nicht aus diesen Bereichen, das ist bei uns festzustellen.
Natürlich kann man fragen, warum Thüringen trotz dieses Wissens die drittschlechteste Impfquote der Bundesländer hat. Jörg Merz sagt, man könne nur Impfangebote machen. Die Bevölkerung muss sie selbst annehmen. Um diese Angebote in ganz Deutschland noch präziser zu machen, sprechen er und Experten wie der Epidemiologe Gerard Krause sich für ein bundesweites Impfregister aus. Was damit möglich wäre, zeigt Österreich. Dort gibt es nicht nur ein Impfregister, die nationale Statistikbehörde darf die pseudonymisierten Daten daraus sogar mit anderen Registern kombinieren.
Wie zum Beispiel Statistik des Bevölkerungsstandes, auch Erwerbsstatistiken oder Bildungsstandregister.
Erklärt Statistik Austria Generaldirektor Tobias Thomas. Nur ein paar Beispiele für die Ergebnisse. Ältere sind öfter geimpft als Jüngere.
Menschen mit einer akademischen Ausbildung haben eine wesentlich höhere Impfbereitschaft als Menschen mit einem höchsten Pflichtschulabschluss, Hauptschulabschluss würde man in Deutschland, glaube ich, sagen.
Jedoch gilt diese Bildungsschere vor allem für Jüngere. Im Alter lässt sie nach. Es gibt in Österreich kein generelles Stadt-Land-Gefälle, dafür eines in den Berufsbranchen.
Beispielsweise gibt es sehr, sehr hohe Impfquoten im Bereich der Informations- und Telekommunikationsbranche, auch bei Finanzen, Versicherungen oder der öffentlichen Verwaltung. Und wir haben sehr niedrige Impfquoten im Vergleich dazu festgestellt im Bereich Bau, aber auch Land- und Forstwirtschaft.
Erwerbstätige sind öfter geimpft, Frauen und Männer in etwa gleich oft. Migranten sind generell etwas seltener geimpft, aber der Teufel liegt wieder im Detail.
Menschen, die in Österreich leben und ihr Geburtsland haben in der Türkei, in Afghanistan oder auch in Deutschland, die haben eine wesentlich höhere Impfquote als diejenigen, die in Österreich geboren sind. Oder aber auch Menschen, die in Rumänien oder der Russischen Föderation oder Polen, Slowakei geboren sind, haben eine wesentlich niedrige Impfquote als diejenigen, die in Österreich geboren sind.
Auch in Österreich fließen diese Informationen in Entscheidungen.
Gerade auch im Bereich der Beschäftigten in Land- und Forstwirtschaft ist jetzt nochmal ein besonderer Fokus gesetzt worden, auch mit besonderen Impfanreizen, um zu schauen, dass dort die derzeit noch sehr niedrige Impfquote weiter angehoben wird.
Noch kann man den Nutzen solcher präziser Angebote nicht messen, denn die Datenauswertung ist erst seit Ende Dezember 2021 fertig. Jetzt ist also erst die Zeit der datengetriebenen Entscheidungen gekommen. Die könnten mit noch mehr Daten natürlich noch präziser ausfallen, sagt der Statistiker Thomas. Seine Analyse basierte nämlich nur auf vorhandenen Registern. Sie geben nicht die Einstellungen der Menschen wieder. Dafür müsste man sie zusätzlich befragen.
Zum Beispiel haben wir nicht das Mediennutzungsverhalten mit als Einflussfaktor untersuchen können oder auch die politischen Einstellungen, möglicherweise auch noch andere persönliche Erfahrungen. Das hätte interessant sein können, zum Beispiel, ob Verwandte einmal ein Problem mit einer Impfung in der Vergangenheit hatten oder ganz im Gegenteil Probleme hatten, weil sie nicht geimpft haben.
Ein hochpräziser Blick in die Köpfe, dank dem man die Bevölkerung besser ansprechen könnte. So könnte man den Menschen vielleicht auch Ängste und Sorgen nehmen. Doch dafür müsste man die erstmal kennen.
Oha, habe ich spontan gedacht, als ich das alles dann mitbekommen habe, wenn man sieht, wie vielfältig diese Gründe dann auch sind und die Hintergründe. Teilweise passt das ja zu dem, was wir hier auch in Deutschland wissen, aber unsere Daten sind eben längst nicht so repräsentativ und lokal runterbrechbar. Frau Jenny, Sie haben sich ja schon bei der WHO mit dem Thema Risiko- und Gesundheitskommunikation beschäftigt. Wie schlimm ist das, dass uns solche Daten, dieses Wissen in Deutschland bisher fehlen?
Ja, damit fehlt uns auf jeden Fall ein sehr wirksames Werkzeug, um besser zu kommunizieren und besser auf die Leute zuzugehen. Beispielsweise, das zeigt auch die Studie des RKI, die eben erwähnt wurde, beispielsweise ist es so, dass unter den Migrantinnen, die teilweise in gewissen Gebieten weniger häufig geimpft sind, dass da unter den Ungeimpften aber auch mehr sind, die eigentlich gerne geimpft wären. Das heißt, wenn man jetzt wüsste, wo die sind, könnte man auf die zugehen. Idealerweise wüsste man dann sogar noch durch besonders, ja, ich sag mal, vielleicht ein bisschen aufwendigere Studien, was genau die Gründe sind für verschiedene Leute, sich nicht zu impfen. Beispielsweise, dass es zu aufwendig ist, weil man zu weit reisen muss, beispielsweise auf dem Land. Oder auch, weil man sich zum Beispiel besonders vor der Sicherheit, zur Sicherheit der Impfung Gedanken macht, vielleicht fürchtet, dass die Impfung nicht so sicher ist. Oder aber bei anderen Leuten, dass die sich Sorgen machen oder eben keine Sorgen machen und ihr denken, na, das ist alles gar nicht so schlimm. Ich kann mir auch einfach die Infektion holen, das passt dann auch.
Was ja auch deutlich wird, wenn man dann merkt, wie zielgerichtet das sein muss, dass diese niedrigschwelligen Angebote, wir erinnern uns an die vielfachen Forderungen und Aussagen, dass das wirklich die high-hanging fruits sind, so wird das in der Pandemiebekämpfung teilweise genannt, also die Früchte, an die man eben am schwersten rankommt, im Gegensatz zu low-hanging fruits, also zum Beispiel Maßnahmen, die vergleichsweise einfach umzusetzen sind, wie zum Beispiel eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Herr Dragano, Sie sind Medizinsoziologe und Epidemiologe. Warum lohnt sich denn so ein Aufwand?
Der Aufwand lohnt sich, weil wir die Ressourcen, die wir haben, da genau dahin bringen könnten, wo sie die höchste Wirkung erzielen. Also wenn ich beispielsweise feingliedrige, feinräumliche Daten hätte für meine Kommune und weiß, wo die Impfquoten niedrig sind und dann auch weiß, welche Gründe eine Rolle spielen, desto eher kann ich dann vor Ort wirklich auf die lokalen Gegebenheiten reagieren. Und man weiß aus der Public Health Forschung, dass solche Maßnahmen dann am besten funktionieren. Dafür gibt es ja auch Beispiele. Bremen hat das ja so aufgezogen. Und wenn wir diese Daten hätten, insbesondere diese kleinräumige Auflösung, dann könnten wir überall in Deutschland eben die entsprechenden Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger, die dies dann tun, informieren und sagen, da hast du ein Problem, da entwickelt es sich nicht gut. Wir können ja aber auch sagen, was das Problem ist. Insofern wären das schon Daten für Taten und wir hätten einen Vorteil davon.
Und was wäre auch der Vorteil in der Pandemiebekämpfung, also in der Eindämmung der Pandemie, wenn wir möglichst viele noch erreichen? Ich spiele jetzt darauf an, dass es ja letztlich für alle bei uns im Land darum geht, dass wir die Zahlen niedrig halten, die Folgen niedrig halten, die Krankheitslast niedrig halten. Und wir stecken uns eben auch ja gegenseitig an.
So ist das. Alle würden davon profitieren, wenn es uns besser gelingt, die Pandemie zu kontrollieren, gerade in den Hochinzidenzphasen. Je früher wir dazwischen kommen, desto eher sinken die Inzidenzen, desto eher kann man andere Bereiche wieder aufmachen. Also die Gesamtgesellschaft hätte einen Gewinn, wenn wir eine bessere Datenauflösung hätten, eine bessere Datenqualität. Ob das jetzt das Impfregister sein muss oder ob man nicht zumindest mal mit einfachen Maßnahmen anfangen könnte, zumindest die Daten, die wir haben zu den Impfungen, nicht wie es im Moment der Fall ist, auf den Impfort beziehen, sondern dass wir wissen, wo wohnt die Person und das vielleicht auf Postleitzahlenebene runterbrechen könnten. Das wären vielleicht erste Schritte, aber bessere Daten wären wirklich sehr hilfreich.
Es gibt ja auch schon einen Vorstoß auf der Ebene der Krankenkassen, dass die sagen, Mensch, wir wollen das doch eigentlich gerne verknüpfen, also die Daten zum Impfen, die es gibt, mit unseren Daten, die wir im System haben, aber dafür müsste die Impfverordnung angepasst werden. Also das wäre ja auch ein möglicher Schritt. Was wir vorhin aus Thüringen gehört haben, dass die Aussage, man kann die Angebote nur machen, wenn die Leute sie dann nicht annehmen, ja, dann steht man da. Jetzt gibt es ja auch Fälle, wo in Gemeinden einfach zum Beispiel Multiplikatoren im Einsatz sind oder auch in sozialen Medien. Ich denke da zum Beispiel, der Kreis Hildburghausen war mal in die Schlagzeilen gekommen, weil da ein Pfarrer und auch Ärzte tatsächlich sehr skeptisch Impfungen gegenüber waren. Frau Jenny, was ist denn dann noch möglich, wenn Menschen wirklich sehr früh in der Pandemie mit Falschinformationen in Kontakt gekommen sind und eigentlich ihre Einstellung darauf schon gebaut haben? Wie kann man da überhaupt noch rankommen?
Ja, der Umgang mit Falschinformationen ist auf jeden Fall schwierig. Und das stimmt schon, wenn die Falschinformation zu früh in der Pandemie losgeht und man vielleicht ein bisschen verzögert erst darauf reagiert, dann ist das in der Tat sehr schwierig, die Menschen abzuholen. Was wiederum in derselben Cosmos-Studie, über die wir vorher gesprochen hatten, was da rauskam, ist, dass gerade geimpfte Leute, auch geboosterte Leute, also Einzelpersonen, sich mehr Unterstützung wünschen, mehr Informationen wünschen im Umgang mit Impfkritikern, mit Ungeimpften, also auch im Gespräch mit denen. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall auch wieder so ein ja, persönlicher, weniger Top-Down-Weg, gegen Fehlinformation vorzugehen, indem man nicht nur beim fehlinformierten Ansatz und jetzt versucht, Leute zu schulen, beispielsweise zwischen vertrauenswürdiger und unvertrauenswürdiger Information zu differenzieren. Das ist schon auch wichtig. Aber auch Leute stärkt, vielleicht auch Leute mit besonderem Einfluss in ihrer Familie oder in ihrem Umfeld, die stärkt auch im Umgang mit Falschinformationen und auch im Umgang mit falsch informierten Menschen. Auch Ärztinnen oder Leute in Gesundheitsberufen brauchen natürlich dahingehend Unterstützung. Das wäre dann so ein 360-Grad-Ansatz sozusagen.
Multiplikatoren vor Ort. Welche Rolle spielt denn Angst in der Risikokommunikation? Also dann zum Beispiel zu sagen, jetzt hat das keinen Erfolg da, das Impfmobil. Aber wenn ihr das nicht macht, dann passiert das und das und am Ende sterben Menschen. Der dänische Politikwissenschaftler Michael Bang-Pettersen sagt dazu zum Beispiel das. Also er ist ja einer der Wissenschaftler, der die dänische Regierung berät. Hier ein Zitat von ihm.
Kommunikatoren sollten den Menschen nicht nur sagen, was sie zu befürchten haben. Sie sollten ihnen sagen, wie sie und die Gesellschaft damit umgehen können. Es geht nicht um Hoffnung, sondern um Befähigung.
Ich hatte das Gefühl, das hat manchmal nicht so richtig geklappt, sondern da wurde aus Hilflosigkeit dann Angst als Hebel benutzt. Stimmt das, Frau Jenny?
Teilweise ja. Ich glaube, man kommt auch irgendwie schnell in diese Gewohnheit, hauptsächlich über die Gefahr zu sprechen. Die Angst hat leider unerwünschte Effekte. Sie kann uns lähmen, sie kann unsere Selbstwirksamkeit beeinträchtigen. Und genau diese ist also ein wichtiger Baustein bei der Pandemiebekämpfung, die Selbstwirksamkeiten der Bevölkerung, dass die Leute proaktiv ihre Kontakte einschränken, Masken tragen, sich impfen lassen. Und die Angst sozusagen als Stilmittel lässt sich auch nicht so lange aufrechterhalten. Der Mensch gewöhnt sich an vieles. Ganz abgesehen davon würde ich es auch nicht als ethisch bezeichnen, Menschen bewusst Angst zu machen, um irgendwas zu erreichen. Es gibt andere soziale Hilfsmittel, die funktionieren können, beispielsweise soziale Normen. Zigarettenrauchen ist immer so ein Beispiel. Das gilt ja, aktuell eher als eher verpönt und uncool im Vergleich von noch vielleicht vor 10 Jahren oder 20 Jahren. Und mit solchen sozialen Normen kann man natürlich Gesundheitsverhalten von Menschen schon beeinflussen. Allerdings ist die Aufklärung, halt wirklich die Kommunikation über Risiken, über Vor- und Nachteile, sehr, sehr wichtig und darf auch auf keinen Fall unterschätzt werden.
Das bringt uns zu einem wichtigen Punkt, dass letztlich das alles, was wir bei der Corona-Pandemie jetzt gerade erleben, eine Plakette ist. Also dieses Wissen trifft ja auch auf viele andere Gesundheitsprobleme und Krisen zu. Darauf sind wir vorher schon kurz eingegangen. Die Klimakrise ist da zum Beispiel ja auch ein großer Punkt, der auf uns zukommt. Und was sich jetzt schon klar zeigt, wenn das nicht passgenau gearbeitet wird alles, sondern mit der Gießkanne verteilt wird, dann kann das die Lage sogar noch verschlimmern. Warum? Das berichtet Magdalena Schmude jetzt.
Gerhard Trabert ist Arzt und Professor für Sozialmedizin. Seit mehr als 25 Jahren ist er in seiner Heimatstadt Mainz mit dem Arztmobil unterwegs, um Menschen in besonders schwierigen Lebenslagen medizinisch zu versorgen. Wohnungslose Menschen, Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis oder ehemalige Privatversicherte, die sich den Krankenkassenbeitrag nicht mehr leisten können. Doch um zu erleben, dass das Gesundheitssystem in Deutschland Lücken hat und gesundheitliche Versorgung und Prävention an denen vorbeiläuft, für die sie besonders wichtig wäre, müsse man gar nicht auf diese Patientinnen und Patienten schauen. Beispiele dafür, dass vieles nicht bedarfsgerecht gestaltet ist, sieht Gerhard Trabert auch woanders.
Wenn ich Bezieher von Hartz IV bin und ich will mit meinem Kind zum Kinderarzt, dann lebe ich häufig in Stadtteilen, wo wir eine sehr geringe bis überhaupt keine Kinderarztdichte haben. Das heißt, ich muss einen größeren Weg hinter mich bringen. Das bedeutet, ich muss mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren. Das bedeutet, ich muss das finanzieren. Und dafür ist kein Geld, ja, also im Hartz-IV-Satz vorhanden.
Diese Ungleichheit, die schon im Kindesalter beginnt, setze sich oft ein Leben lang fort. Und das hat Folgen, erklärt Timo Fördner, Medizinsoziologe und Professor an der Universität Köln.
Also was wir eben aus der Forschungsliteratur kennen, ist ganz klar, dass sozial Benachteiligte weitaus häufiger von Krankheiten betroffen sind, sei es beispielsweise chronischen Krankheiten, bestimmte Krebserkrankungen beispielsweise. Und dass sie eben auch eine bis zu 10 Jahre verkürzte Lebenserwartung haben zu Menschen mit einem sehr, sehr hohen Einkommen.
Für dieses Ungleichgewicht gibt es eine wissenschaftliche Beschreibung, das sogenannte Inverse Care Law. Die aus empirischen Studien abgeleitete These besagt,
dass die Menschen, die den höchsten Gesundheitsbedarf haben, diesen nicht bekommen. Er beruht eben auf der Beobachtung, dass insbesondere in sozial benachteiligten Vierteln die Gesundheitsversorgung nicht so groß ist wie in sozial besser gestellten Vierteln, obwohl man weiß, dass in sozial benachteiligten Vierteln mehr Menschen leben, die eine höhere Gesundheitslast haben.
Ein ähnliches Muster gibt es bei der Gesundheitsprävention. Auch hier gehen die Maßnahmen am größten Bedarf vorbei, sagt Timo Fördner.
Wenn wir beispielsweise mal das Rauchen betrachten, insbesondere sozial Benachteiligte, dort sehen wir höhere Rauchquoten. Und das heißt, die Prävention sollte eigentlich viel stärker auf diese Gruppe fokussiert sein. Geht aber, wenn wir jetzt allgemeine Kampagnen sehen, eher an diesen Menschen vorbei.
In der Folge vergrößern sich die gesundheitlichen Unterschiede weiter. Eigentlich weniger Betroffene werden stärker erreicht als die, bei denen der Bedarf größer ist. Deshalb sei es wichtig, bei der Planung auch unerwünschte Negativeffekte zu berücksichtigen, sagt Timo Fördner. Dass das oft noch nicht gelingt, habe sich während der Corona-Pandemie wie unter einem Brennglas gezeigt. Und das, obwohl das Thema gesundheitliche Chancengleichheit auch bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf der Agenda steht. Professor Martin Dietrich ist kommissarischer Direktor der BZGA.
Es gibt einen Ausspruch, den auch die Deutsche AIDS-Hilfe mitgeprägt hat, die heißt Nothing about us without us, also nichts über uns ohne uns. Bedeutet also, dass wir eigentlich Menschen in besonderen Lagen dringend mit einbeziehen müssen in all die Maßnahmen, die wir zur Gesundheitsförderung und Prävention vornehmen.
Präventionsmaßnahmen müssen zielgruppenspezifisch wirken und dafür in verschiedenen Sprachen verfügbar sein, sowie die Menschen auf den Kanälen erreichen, die sie tatsächlich nutzen. In sozialen Netzwerken zum Beispiel, sagt Martin Dietrich.
Wichtig ist es aber, das dann direkt vor Ort auch zu verankern. Also es ist schwierig, von einer übergeordneten Ebene aus dann bis in die einzelnen Lebenssituationen hinein zu wirken. Dort muss die Aufklärung und die Gesundheitsförderung vor Ort passieren.
Mit Gesundheitsfachkräften etwa, die regelmäßig präsent sind, die Menschen persönlich kennen und auf deren spezielle Situation eingehen können. Aufsuchend und kontextspezifisch, wie das in der Fachsprache heißt. Gerhard Trabert, der Arzt aus Mainz, hat ähnliche Erfahrungen gemacht.
Wir Mediziner kennen das ja. Wir sprechen häufig eine Sprache, die der Patient gar nicht wirklich versteht. Und es muss immer unsere Aufgabe sein, es zu vermitteln, dass es nachvollziehbar ist. Und diese Form der Wissensvermittlung, der Information erreicht die Menschen eben auch dann eher als irgendeine Hochglanzbroschüre.
Diese Strategie habe sich auch in der Corona-Pandemie bewährt, sagt Gerhard Trabert, zumindest bei ihm in Mainz. Unter den wohnungslosen Patientinnen und Patienten, die sein Team betreut, läge die Impfquote bei über 85%.
Das fand ich jetzt ganz wichtig, was der Arzt und Sozialmediziner Gerhard Trabert da eben gesagt hat. Von oben herab geht gar nichts. Das entspricht so ziemlich auch der Forderung, die der Corona-Expertenrat Ende Januar in einer Stellungnahme gemacht hat, da viel zielgerechter zu kommunizieren, dass sich das alle bewusst machen. Frau Jenny, was haben Sie da bisher beobachtet? Klappt das oder ist das vielen Akteuren, sage ich mal, einfach gar nicht so klar?
Ja, ich glaube, das ist vielen Akteuren gar nicht so klar. Man denkt, man hat doch jetzt 2 Jahre lang viel kommuniziert und damit irgendwie auch viel gemacht, aber es ist halt eben nicht angekommen, weil es vielleicht zu oben herab war. Oben herab kann ja jetzt auch Unterschiedliches bedeuten. Das kann heißen, man hat vielleicht Risiken zu komplex kommuniziert, Statistiken zu komplex kommuniziert, oder man war zu wenig nahbar oder beides. Und es gibt eigentlich die gute Nachricht, dass es gibt in Deutschland in diesem Bereich ganz viel Expertise. Und dann dieser zweite Punkt oder diese andere Facette von Top-Down, eben dieses nahbare Kommunizieren mehr bei den Menschen. Da gibt es zum Beispiel im Ausland auch Vorbilder. In Neuseeland hat ja die Premierministerin Jacinda Ardern ganz persönliche Videos geschaltet auf Facebook aus ihrem Haus mit Familiengeräuschen im Hintergrund und war dadurch sehr nahbar und vertrauenswürdig. Natürlich zusätzlich zu ihren formelleren Auftreten, wo sie immer höchst kompetent auch rüberkam. Nun gibt es Kulturunterschiede zwischen Neuseeland und Deutschland. Trotzdem kann die Kommunikation auch hier mehr in diese Richtung. Wenn ich an die Pressekonferenzen beispielsweise zum Thema Corona denke, erinnere ich mich, dass immer, wenn Herr Wieler besonders klare und einfache, aber auch persönliche Worte spricht, wenn man ihn sozusagen spürt, dann ist die Resonanz immer besonders hoch. Und das ist also ein Punkt. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, welche Spieler sozusagen kommunizieren. Es gab ja zum Beispiel in Berlin auch Impfkampagnen von der BVG, also vom öffentlichen Verkehr, oder auch von der Recyclingorganisation, von der BSR. Und die hatten so eine ganz Alltagssprache, eine witzige Sprache, viel Humor und haben tolle Impfkampagnen gemacht, einfach weil sie tolle Kommunikatoren haben und da Lust drauf hatten. Oder dann eben Impflotsen, also Leute, die beispielsweise auf gut besuchten Plätzen sind und direkt auf die Leute zugehen, ohne Krawatte, ohne politische Agenda, sondern einfach ansprechen. Ich habe das in der Schweiz erlebt, da kamen Jugendliche auf mich zu und wollten über das Impfen sprechen und dann haben die auch einfache Informationsmaterialien dabei gehabt und hinter ihnen natürlich der Impfbus. Und so kriegt man das halt alles so runter, so vom Level her, auf eine viel auch sympathischere Weise am Ende.
Das ist ja das große Thema Mindset, also Denk- und Verhaltensmuster. Was ich da überlege, Herr Dragano, ist das auch eine Form von gesellschaftlicher Abwertung, wenn sich Entscheider, die eben ja oft auch besser gestellt sind in ihrem Leben, nicht klar machen, wie die Lebensrealität anderer in diesem Land ist und entsprechend eben dann nicht auf Augenhöhe kommunizieren?
Also es ist natürlich auch nicht ganz einfach, ne, weil wir allein mit dem Gesundheitsargument ja hier auch nicht weiterkommen, sondern das sind ja diverse Politikbereiche, die da gefragt sind. Das ist die Bildungspolitik, die für Gesundheitsaufklärung also sozusagen die Grundlagen legen muss, dass Leute solche Informationen auch verstehen können, statistische Informationen verstehen etc. Es ist die Arbeit. Wenn Sie daran denken, dass viele Menschen, die in ihrem Betrieb einen Betriebsmediziner hatten, dort geimpft wurden, aber viele Menschen gerade in prekärer Beschäftigung haben noch nie jemanden gesehen. Das heißt, wir haben viele Politikbereiche, die sich hier verzahnen und ich glaube, das macht so ein bisschen die Schwierigkeit aus, dass dafür die Strukturen nicht da sind. Die WHO nennt das den Health in all policies Ansatz, also Gesundheit in alle Politikfelder zu bringen und dazu gehört eben auch den Entscheidungsträgerinnen klarzumachen, dass es nicht ausreicht, einfach nüchterne Informationen herauszugeben. Das haben wir jetzt ja anschaulich gehört. Das verstärkt Ungleichheiten eher noch, weil diese nüchternen Informationen, die nutzen denen mit Vorbildung, die sich ohnehin für Gesundheit interessieren, die sich auch leisten können, ja, einen halben Tag frei zu machen, um dann Sport zu treiben oder ins Impfzentrum zu fahren oder die einen großen Garten haben, während andere klassisch bei diesen verhaltenspräventiven Maßnahmen abgehängt werden. Und dieses Bewusstsein müssen wir dringend schaffen. Und in Deutschland eben neben der Verhaltensprävention, die hier immer, wenn es um Prävention geht, reden wir ganz oft ausschließlich von Verhaltensprävention. So, wir müssen den Leuten nur sagen, geh doch zur Krebsvorsorge, lass dich doch impfen und dann machen die das. Und wenn man dann sieht, dass sie es nicht machen, dann wundert man sich. Und so funktioniert das eben nicht. Es muss durch Verhältnisprävention flankiert werden und dazu gehört ein professionelles Public Health System, das das kann und das dann notfalls auch den Entscheidungsträgern sagt, wie man kommuniziert.
Bräuchten wir dann zum Beispiel im Herbst, wenn es dann womöglich nochmal eine neue Variante gibt und ein neuer Impfstoff nötig ist und es dann eben nicht genug Impfstoff gibt, eine andere Priorisierung. Also das überspitzt sich nicht der Homeoffice-Akademiker und er als erstes einen Termin holt, weil er eben schneller an Informationen und daran kommt, sondern dass das eben andere Menschen eher bekommen, sollte da dann anders organisiert werden?
Ja, wir haben ja jetzt einige Monate Zeit, um eben auf allen Ebenen die Angebote so zu designen, so zu gestalten, dass wir im Herbst, falls es dazu kommen wird, zielgerichtet die Zielgruppen erreichen. Das kann man ja jetzt schon vorbereiten und wir wissen ja auch wirklich viel. Viele Dinge haben wir heute schon diskutiert und wenn man in die Präventionsforschung guckt, wir haben ja eine ungefähre Idee und sich bis zum Herbst besser aufzustellen und dabei eben diese sozial sensitive Prävention im Kopf zu behalten, dass wir das mit den Leuten und für die spezifischen Adressaten halt anpassen müssen. Das wäre, glaube ich, absolut zu fordern.
Und dann würde ich einmal abschließend fragen, wenn wir jetzt auf den Herbst schauen und der ist wahrscheinlich schneller da, als man denkt, also die paar Monate sind wahrscheinlich schnell verflogen, man muss jetzt anfangen. Was sollte jeder, der daran irgendwie beteiligt ist, für sich mitnehmen? Ein Satz, Herr Dragano.
Ja, vor allen Dingen an die Schwächsten denken, die die höchsten Risiken haben.
Und Frau Jenny?
Ja, ich kann das unterstützen und wo immer man kann, sei es im persönlichen Gespräch mit dem Nachbarn oder wie auch immer, versuchen da beizutragen, dass sich nochmal mehr Leute impfen lassen. Wir müssen versuchen, im Sommer die Impflücke zu schließen.
Ein Plädoyer, noch mehr Menschen, möglichst alle zu erreichen in dieser Krise. Mirjam Jenny, Psychologin und Expertin für Krisen- und Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt und Nico Dragano, Medizinsoziologe und Sozialepidemiologe am Uniklinikum Düsseldorf. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Thema und für diese Sendung.
Vielen Dank an Sie.
Sehr gerne, ich bedanke mich.
Und das war er, der Wissenschaft im Brennpunkt zur Frage, nur für Privilegierte, wie Corona-Politik mehr Menschen erreichen könnte. Ich bin Katrin Kühn und ich sage allen, die zugehört haben, danke auch für Ihre Zeit und danke in der Technik meinem Kollegen Oliver Dannert.